SRF 2 Kultur.
Stiftet Aufruhr. Unter diesem Titel rufen 50 deutschsprachige Intellektuelle, wie etwa die österreichische Schriftstellerin Elfriede Jelinek, dazu auf, sich in die ungarische Kulturpolitik einzumischen. Dies, damit sich das Land nicht, Zitat, zum Fäulnisherd Europas entwickle. Das sind starke Worte. Was ist im ungarischen Kulturleben los? Antworten dazu hören Sie heute von der ungarischen Kulturwissenschaftlerin Magdalena Masowski in der Reihe Europäische Gespräche. Dazu jetzt Reflexe mit Sabine Bitter. Magdalena Masowski, Sie sind Ungarin, Sie sind in Budapest aufgewachsen, haben in Deutschland studiert und pendeln heute zwischen den beiden Ländern hin und her. Sie befassen sich seit über 20 Jahren mit der ungarischen Kulturpolitik. Was ist das für eine aufrührerische Petition, die den Anspruch hat, das ungarische Kulturleben zu retten?
Dieser Aufruf befasst sich nicht nur mit dem kulturellen Leben Ungarns, sondern ist ein Aufruf gegen die Faschisierung in Ungarn, das heißt gegen die antidemokratischen Tendenzen. Das Wort Faschisierung kommt auch in diesem Aufruf vor und deswegen denke ich, dass man für die Demokratie sich einsetzen will, aber von diesem kulturellen, kulturwissenschaftlichen Aspekt heraus.
Wie wird nun dieser Aufruf, Aufruhr zu stiften, in Ungarn wahrgenommen? Wie kommt dieser Aufruf aus dem Ausland in Ungarn an?
Die Reaktionen waren ziemlich negativ, was für mich ein bisschen verwunderlich ist. Ich fand diesen Aufruf sehr positiv, aber da sind eben die Herangehensweisen in Ungarn und in Deutschland oder im deutschsprachigen westlichen Europa unterschiedlich und damit erkläre ich eben die vorwiegend negativen Reaktionen aus Ungarn.
Wie sind diese negativen Reaktionen begründet?
Die Argumentationen sind, und zwar nicht nur von der rechten, ich nenne mal nationalgesinnten Seite, in Anführungszeichen nationalgesinnt, sondern auch von der linken oder demokratischeren Seite bestehen daraus, dass man sich eigentlich verbietet, sich vom Ausland einzumischen. Und was stellen sich diese Leute eigentlich vor, die nicht in Ungarn leben, dass sie sich einmischen in das Kulturleben in Ungarn? Das ist also nicht meine Auffassung, das sind die Auffassungen der Menschen, die sich dazu überhaupt geäußert haben.
Nun ist ja die Formulierung, dass Ungarn zum Fäulnisherd Europas werden könnte, eine sehr starke Wortwahl aus dem faschistoiden Vokabular. Ist das nicht ein Problem?
Ich hätte vielleicht etwas anders formuliert. Die Intention des Aufrufs verstehe ich aber und auch die Menschen, die dahinter stehen, schätze ich. Ich habe inzwischen auch die Initiatoren kontaktiert, beziehungsweise sie haben mich kontaktiert. Wir sind also im Gespräch, im Dialog miteinander und so, dass sie zum Beispiel auch meinen Namen jetzt aufnehmen werden in diesen Aufruf. Man sollte sich kulturell einmischen, bevor man zu härteren Maßnahmen greifen muss. Das hätte man schon viel früher machen sollen, nach meiner Ansicht. Und ich hoffe, dass das dazu kommt.
Magdalena Masowski, Ungarn ist seit 2004 in der Europäischen Union und man würde annehmen, dass das Land nicht nur Teil der Währungsunion, sondern auch Teil einer europäischen Kulturunion ist. Inwiefern ist das der Fall?
Europa begreift sich als eine Wertegemeinschaft, aber diese Idee dieser Wertegemeinschaft wurde viel zu wenig in Ungarn und ich denke auch in den anderen postkommunistischen Ländern kommuniziert. Man versteht darunter nichts. In Ungarn die Idee Europa als Idee einer Wertegemeinschaft ist überhaupt nicht angekommen. Das, was dort in Ungarn angekommen ist, ist die Idee einer Wohlstandsgemeinschaft. Das ist eigentlich eine falsche Vorstellung, weil Demokratie hat nicht unbedingt immer mit Wohlstand zu tun. Aber die eigentliche Idee der Demokratie, nämlich die Betonung der universalen Menschenrechte und die Frage, was eigentlich eine pluralistische Gesellschaft heißt, die wird in Ungarn leider nicht verstanden. Und zwar sowohl auf der rechten als auf der linken Seite.
Nimmt auf der anderen Seite die Europäische Union die Verantwortung für die ungarische Kulturpolitik wahr?
Kultur und Kulturpolitik sind nationale Angelegenheiten. Das heißt, im Grunde können die einzelnen Staaten in diesen Feldern machen, was sie wollen. Es ist ziemlich naiv, davon auszugehen, dass die postkommunistischen Staaten wie auch Ungarn von vornherein nach der Wende die Demokratie verstanden hätten und die kulturpolitischen Richtlinien nach diesen demokratischen Werten aufgebaut hätten. Das ist nicht geschehen. Auf der einen Seite gibt es also einen ethnonationalen Kulturbegriff, das heißt, man geht davon aus, dass es so etwas wie ein ethnisch reines Magyarentum gäbe. Und aufgrund von dieser Annahme entwickelt man sich den Kulturbegriff und danach die kulturpolitischen Vorstellungen. Das heißt, die Basis ist an sich eine nicht demokratische und die darauf aufgebauten Richtlinien tragen diese antidemokratische Idee weiter, nämlich diese völkische.
Wie drückt sich das zum Beispiel in kulturellen Veranstaltungen aus?
In die Kulturpolitik oder auch in die Bildungspolitik werden zum Beispiel in den letzten 2 Jahren immer mehr antisemitische Stücke oder Schriftsteller aufgenommen, deren Werke werden weitergetragen. Aber das ist nicht nur jetzt der Fall, bloß jetzt ist es seit dem Regierungswechsel der Fidesz, seitdem ist es Richtlinie der Regierung, diese völkische Linie. Vorher war das nicht Richtlinie der sozialliberalen oder sozialistischen Regierungen, die in den letzten 8 Jahren zuvor an der Regierung waren, aber sie haben diese völkische Idee nicht demokratisieren können. Es ist ihnen nicht gelungen. Es gab Versuche, aber gelungen ist es leider nicht, sodass auch schon damals die Medien und auch die Kulturpolitik, das heißt Theaterstücke, Filme und so weiter, waren nicht selten voll von antisemitischer Hetze, selbst das öffentlich-rechtliche Radio. Und was solche antisemitische Stücke für eine Mobilisierungskraft haben, das hat man nicht richtig eingeschätzt und die ganze Gesellschaft wurde eigentlich mobilisiert.
In Westeuropa sind uns einige ungarische Autoren bekannt, zum Beispiel der Literaturnobelpreisträger Imre Kertész, aber auch die Philosophin Agnes Heller oder der Regisseur Kornél Mundruczó, der im Sommer auch am Zürcher Theaterspektakel dabei ist. Welche Bedeutung haben diese Intellektuellen heute in Ungarn?
Diese Intellektuellen gelten als kritische Intellektuellen. Die haben im Moment nichts zu sagen. Die werden öffentlich abgelehnt. Agnes Heller wurde jetzt zum Beispiel aus einer Schule gewiesen. Sie sollte dort einen Vortrag halten über die Ethik, eine Unterrichtsstunde. Und es wurde von der Direktorin verboten, dass die Philosophin, die weltberühmte Philosophin, eine Ethikstunde hält. Aber das ist nur ein Beispiel. Das ist eine Tendenz, die man tagtäglich in Ungarn erfährt. Die kritischen Intellektuellen werden ausgegrenzt und zwar zum großen Teil antisemitisch ausgegrenzt. Wir kennen aus der Antisemitismusforschung, dass die kritischen Intellektuellen oftmals als Juden oder für verjudet erklärt werden. Und dieser Stereotyp aus der Antisemitismusforschung ist im Hintergrund dieser Ausgrenzungen. Die kritischen Philosophen, sie werden auch ausgegrenzt. Denen wird gekündigt, zum Beispiel an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Solche Leute haben es heute in Ungarn sehr schwer.
Würden Sie so weit gehen und sagen, es gibt eine systematische Zensur?
Das würde ich schon sagen, obwohl ich auch weiß, dass das denjenigen, die diese Zensur ausüben, den Regierungstreuen oder Nationalgesinnten in Anführungszeichen, dass es denen nicht bewusst ist. Man spricht auch in der Antisemitismusforschung von einer kollektiven Paranoia und diese kollektive Paranoia ist in Ungarn zu merken und aus dieser Haltung heraus sind dann die Maßnahmen zu verstehen. Man hat Angst vor den demokratischen Werten, vor dem demokratischen Diskurs, von Gegensätzen. Man hat das einfach nicht gelernt, dass das zum Alltag gehört. Also den demokratischen Wettstreit erlebt man in Ungarn zum großen Teil als etwas Feindliches, wovor man eigentlich Angst haben muss.
Das heißt, daran hat sich in den letzten 20, 25 Jahren nicht viel geändert. Magdalena Masowski, Sie befassen sich ja seit langem intensiv mit der ungarischen Kulturpolitik. Wenn wir jetzt eben zurückblenden ein Vierteljahrhundert und uns die politische Wende, das Jahr 1989, noch einmal vergegenwärtigen, als die Mauer fiel und die kommunistischen Regime zusammenbrachen. Welche Hoffnungen hatten damals die ungarischen Autoren, Regisseure, Philosophinnen und Künstlerinnen?
Wahrscheinlich haben sie unterschiedliche Hoffnungen gehabt. Man muss in Ungarn immer sehen, dass es einen sehr großen völkischen Teil der Gesellschaft gibt und eine kleinere, damals noch größere, kritische, demokratischere Seite. Die Völkischen waren aber schon damals in der Überzahl und man sieht heute auch in der Forschung, dass die Wende in Ungarn und auch in den postkommunistischen Staaten weniger eine demokratische als eine ethnonationale Wende war. Man hat also nicht sehr auf die universalen Menschenrechte geachtet, dass die verwirklicht werden, sondern man hat sich sehr darauf gefreut, die ethnonationale Identität verwirklichen zu können und man hat eben doch auf eine nationale Erneuerung gehofft. Soziologen im deutschen Sprachraum, nicht in Ungarn leider, nur im deutschen Sprachraum, betonen das, dass darin das größte Problem ist. Es gab auch damals ganz wenige, die diesen Universalismus oder die universalen Menschenrechte betont haben. Die sind inzwischen absolut in der Minderheit in Ungarn, weil eben der völkische Homogenisierungsdruck sie praktisch unterdrückt hat.
Magdalena Masowski, seit 2010 ist in Ungarn die rechtskonservative Fidesz-Partei von Viktor Orban mit einer Zweidrittelsmehrheit an der Macht. Stark ist auch die rechtsradikale Jobbik-Partei, eine der erfolgreichsten rechtsradikalen Parteien Europas. Sie ist in Ungarn heute die drittstärkste Kraft. Welche Auswirkungen hat diese politische Konstellation konkret auf das ungarische Kulturleben, wenn Sie sagen, nationale Erneuerung ist ein Thema, eine völkische Agenda ist jetzt ein Thema? Was heißt das konkret?
Ich muss sagen, dass das völkische Denken nicht nur auf die Jobbik begrenzt wird, sondern auch die Regierung denkt völkisch. Beide denken in Kategorien von Großungarn. Das bedeutet, dass die Nation größer ist als die Menschen, die innerhalb der Landesgrenzen leben. Beide betonen also ausdrücklich und wortwörtlich eine organisch gewachsene Nation des Magyarentums. Das sind Begriffe, die beinahe schon rassentheoretische Ansätze haben. Viktor Orban spricht zum Beispiel, es ist auf dem Internet auch nachzulesen, in seiner sogenannten Blut- und Bodenrede von der blutmäßigen Abstammung des Magyarentums. Also das sind Begriffe, die eigentlich für einen demokratischen Staat nicht richtig wären.
Das heißt aber, dass Ungarn auch von der Regierung aus weiter gedacht wird, als es die offiziellen Landesgrenzen sind, weil all jene auch dazu zählen, die außerhalb der Landesgrenzen wohnen beispielsweise.
So ist es. Auch die Regierung betreibt eine eindeutig revanchistische Politik, eine eindeutig revanchistische Kulturpolitik, eine kulturelle Hegemonisierung, die absolut auch in die Nachbarländer hinausstrahlt, und zwar vor allem in die Gegenden, in denen Minderheiten Magyaren leben. Ich erwähne nur ein Beispiel. Jetzt gab es zu Pfingsten die große, ursprünglich Marienwallfahrt nach Csíkszomjó. Csíkszomjó ist heute in Rumänien. Und aus dieser ehemaligen Marienwallfahrt entwickelt sich nach und nach in den letzten Jahren eine völkische Wallfahrt. Und in diesem Festival erscheinen über 500.000 Leute, das heißt eine halbe Million. Beinahe die ganze Regierung hat sich vertreten lassen in Csíkszomjó. Da wird regelmäßig auch nicht nur die ungarische Hymne gesungen, sondern auch die revanchistische Seglerhymne, auch transsilvanische Hymne genannt. Und diese völkischen Wallfahrten, diese völkischen Festivals sind dazu bestimmt, Großungarn zu besingen. Csíkszomjó ist dabei nur ein Festival. Es gibt unzählige andere Festivals, die völkisch sind und bei denen über 100.000 Leute sich versammeln. Und in diesen Festivals werden schon mal auch antisemitische Lieder gesungen. Großungarn wird besungen und in diesen Festivals blüht auch der Okkultismus. Man sieht zum Beispiel Schamanentänze, Reinigungsrituale. Und wenn wir von der Kulturwissenschaft her wissen, was das heißt, die Reinigungsrituale heißen nichts anderes, als dass die Nation von den Feinden der Nation gereinigt wird. Das heißt, der Sinn oder das Ziel ist ein reines arisches Magyarentum zu erreichen und die Nation von den Feinden der Nation zu säubern. Und genau das sind die Wurzeln von den Ausgrenzungstendenzen in Ungarn.
Wenn Sie jetzt sagen, Großungarn wird beschworen, da wird ja zurückgegriffen auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg.
Genau.
Was sagen denn die umliegenden Länder dazu?
Es gibt zum Beispiel große Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem neuen Staatsbürgerschaftsgesetz. Diese Regierung hat nach 2010 als erstes Gesetz das neue Staatsbürgerschaftsgesetz verabschiedet. Dieses Staatsbürgerschaftsgesetz beachtet die blutmäßige Abstammung eigentlich. Und aufgrund dieses Gesetzes wurden bereits viele Staatsbürger der Slowakei ungarische Staatsbürger. Und die slowakische Regierung will denjenigen, die die ungarische Staatsbürgerschaft annehmen, die slowakische Staatsbürgerschaft entziehen, was zu großen Spannungen führt. Das heißt aber auch, dass es früher und später zu viel größeren Spannungen führen wird. Denn auch diese kulturelle Homogenisierung geht von Ungarn aus weiter. Die rechtsradikale Partei Jobbik gründet zum Beispiel in Transsilvanien neue Büros. Also Transsilvanien ist ein Teil von Rumänien, das früher zum großen Teil zu Ungarn gehört hat, und zwar vor dem Vertrag von Trianon 1920. Der Vertrag von Trianon ist der Parallelvertrag, man kann das sich so vorstellen, zum Vertrag von Versailles in Deutschland, dem diese Verlierermächte viele Gebiete verloren haben. Und Ungarn hat tatsächlich sehr viele Gebiete verloren. Also das war ein großes Unglück für die einzelnen Menschen, das stimmt schon. Aber kulturpolitisch wird dieses Unglück so weitergetragen, dass man immer nur diese nationale Opferrolle tont, dass die Großmächte uns quasi alles genommen haben und uns damit das Leben erschwert haben und so weiter. Das nennt man Viktimisierung in der Kulturwissenschaft, und diese Viktimisierung ist ein sehr wichtiges Mittel in der Kulturpolitik zur Mobilisierung der Gesellschaft, und das wird sehr stark verfolgt. Viele, viele Ausstellungen haben zum Beispiel diese Viktimisierung, diese nationale Viktimisierung zum Ziel.
Das heißt, die politische Elite Ungarns propagiert ein Land, das geografisch größer ist als das bestehende, und es propagiert ein Land, das mehr Bürgerinnen und Bürger hat, als es bis jetzt offiziell hat, indem es großzügig Staatsbürgerschaften an Menschen verleiht, die in anderen europäischen Staaten leben.
Genau so ist es. Und nach diesem Blutgesetz eigentlich, nachdem bereits etwa zwischen 400.000 und 500.000 Menschen in den letzten 3 Jahren die ungarische Staatsbürgerschaft erlangt haben, gibt es bereits fast genauso viele, die aus dem Sozialnetz wegen Rassismus ausgefallen sind. Also das muss man sich mal vorstellen. Und das ist natürlich so, dass die neuen Staatsbürger vor allem eine weiße Haut haben und diejenigen, die aus dem sozialen Netz gefallen sind, eher eine braune Hautfarbe. Das heißt, vor allem geht es um Roma. Und es ist dann der Antiziganismus in Ungarn.
SRF 2 Kultur, Sie hören Reflexe mit den europäischen Gesprächen. Zu Gast ist die ungarische Kulturwissenschaftlerin Magdalena Masowski. Magdalena Masowski, ein ungarischer Autor, spricht von einem kalten Bürgerkrieg, der im Gang sei. Von einem kalten Bürgerkrieg, in dem ein großer Teil der Bevölkerung kopflos der Rechten nachrenne. Was ist davon in der kulturellen Produktion, beispielsweise in der freien Szene, zu merken?
Die freien Szenen, die eigentlich sehr wichtig wären für die Demokratie, für das demokratische Kulturleben, werden immer mehr eingeschränkt, eingeengt. Sehr viele Kulturbetriebe, die man vielleicht im Deutschen soziokulturelle Zentren bezeichnen könnte, wurden in den letzten Jahren geschlossen. Was für Budapest zum Beispiel typisch ist und eine sehr große Anziehungskraft hatte bei Touristen, das sind die Ruinenkneipen. Viele von denen wurden geschlossen, die meisten eigentlich. All diese Kulturschaffenden haben sehr große Angst, dass ihnen der Raum genommen wird, und die meisten bekommen eh keine Finanzierung, aber viele werden vom Publikum einfach unterhalten. Die Menschen opfern, soweit sie überhaupt noch Geld haben, für diese Kulturszenen, und sehr viele arbeiten in diesen Bereichen eben umsonst. Das ist also die freie Szene. Was die andere Szenen anbelangt, wurde jetzt zum Beispiel im Nationaltheater der bisherige und sehr erfolgreiche Theaterintendant nicht abgelöst, aber sein Vertrag wurde nicht verlängert, obwohl er wirklich volle Häuser produzieren konnte. Und ein wichtiges Moment in diesem, dass eben sein Vertrag nicht verlängert wurde, dürfte spielen, dass er ein Homosexueller ist. Er hat sich selbst geoutet, beziehungsweise er verheimlicht das überhaupt nicht. Und tatsächlich, als der neue Direktor vorgestellt wurde, hat der Regierungsbeauftragte für das kulturelle Leben in Ungarn gesagt, ab jetzt werden wir ein Nationaltheater haben, in dem nicht Schwule das Wort haben.
Magdalena Masowski, ein weiterer Bereich ist extrem unter Druck. Das ungarische Filmfestival 2013 ist von den Kulturbehörden abgesagt worden mit der Begründung, es gäbe keine neuen Filme. Und die Regierung hat außerdem das unabhängige Fördergremium aufgelöst. Werden in Ungarn jetzt tatsächlich keine Filme mehr produziert?
Es werden schon Filme produziert, aber vor allem solche, die die nationale Größe Ungarns darstellen sollen. Sie sind natürlich nicht so plump, wie ich das jetzt so beschreibe, aber in diesem Sinne werden Filme produziert, die doch sich auf diese nationale Größe besinnen und von Leuten gemacht werden, die der Regierung nahestehen oder dieser völkischen Ideologie nahestehen. Kritische Filme werden nicht produziert und deshalb wurde das Filmfestival das letzte abgesagt, weil es überhaupt keine kritischen Filme mehr in den letzten 3 Jahren produziert wurden. Das heißt, das unabhängige Gremium hat sich so entschieden, dass man eigentlich keine Filme zum Filmfestival schicken kann. Die Filme, die im Auftrag der neuen Filmförderung, also im Auftrag dieser jetzigen Regierung in Auftrag gegeben wurden, die sind noch nicht fertig. Deswegen gibt es keine Filme, die man zum Festival schicken konnte. Benedek Fliegauf, der sehr gute Regisseur, Filmemacher, der eben auch den Film Just the Wind produziert hat, der auf der Berlinale den Goldenen Bären gewonnen hat, der hat vor kurzem gesagt, dass deswegen keine Filme mehr zu Festivals gegeben werden können, weil keine kritischen Filme mehr entstehen. Das ist der Grund.
Sie sagen, das Filmschaffen wird eingeschränkt und einseitig ausgerichtet. Ein Teil der kulturellen Produktion wird abgeklemmt. Sie stellen auch fest, dass Künstlerinnen und Künstler in den Medien kaum mehr vorkommen. Viele liberale oder als politisch links geltende Berufsverbände werden abgeblockt. Was bedeutet das?
Für mich als Kulturwissenschaftlerin bedeutet das, dass es im Land einen sehr großen Antisemitismus gibt und alles, was mit kritischem Intellektualismus zu tun hat, eben als etwas Verjudetes abgetan wird. Das ist aber nichts bewusst. Das kennen wir aus der Zeit im Nationalsozialismus, aus der Literatur, dass eben auch dort eine bestimmte Art von Musik, Jazz zum Beispiel, oder gesellschaftskritische Stücke eingestellt wurden oder nicht zur Geltung kommen durften. Das ist eben eine andere Kultur, die jetzt in Ungarn um sich greift oder verbreitet wird. Und das hat schon damit was zu tun, dass es in Richtung Kultur des Faschismus geht.
Wo müssen denn Ihrer Meinung nach die Künstlerinnen und Künstler, die in der politischen Opposition sind und nicht bereit sind, dieser völkischen oder vorgegebenen Agenda zu folgen? Wo müssen die ansetzen, um ihre Position zu stärken?
Ich glaube, das ist aber meine persönliche Ansicht, man müsste mit der demokratischen Kulturpolitik ansetzen, was Demokratie heißt, was eine demokratische Kulturpolitik heißt. Das heißt, auch die Kulturpolitik müsste von den universalen Menschenrechten ausgehen und nicht von der Vorstellung eines Magyarentums. Diese Ansicht merkt man aber in Ungarn nicht. Ich habe diese Auffassung der Kulturpolitik in Deutschland studiert und nicht in Ungarn. Man lehnt in Ungarn leider Gottes Kulturpolitik en bloc an. Aber der Begriff Kulturpolitik ist ein pejorativer Begriff. Diese Ablehnung stammt noch aus dem Realsozialismus. Und aus dieser Ablehnung heraus setzt man Kulturpolitik, also den Begriff Kulturpolitik, gleich mit der Diktatur. Man meint also, dass dort, wo die Kulturpolitik etwas vorschreibt, gleich eine Meinungsdiktatur vorgegeben wird, was natürlich mitnichten der Fall ist.
Nun gibt es ja auch Berufsverbände, Vereinigungen von Schriftstellern und Autorinnen, Verbände von darstellenden Künstlerinnen oder auch von Musikern. Was tun denn die?
Die sprechen von einer Diktatur sehr oft, also ich möchte nicht verallgemeinern, aber sehr oft höre ich diesen Begriff. Ich widerspreche diesem Begriff. Es gibt ja keine Diktatur, weil ja die Regierung demokratisch gewählt wurde. Sehr viele, und zwar noch immer ein Großteil der Gesellschaft, will diesen völkischen Weg weitergehen. Und leider sind die Berufsverbände zu schwach, auch in ihren Argumentationen, so wie ich das sehe, so dass sie die demokratische Kulturpolitik nicht formulieren können. Und deswegen können sie diesem völkischen Druck eigentlich nicht demokratische Argumente entgegensetzen.
Wie einst in den Zeiten des alten Regimes setzen heute viele Künstlerinnen und Künstler wieder auf ihre Persönlichkeit, also auch wenn sie zum Beispiel von einer Kulturpolitik nichts wissen wollen. Sie setzen auf ihre Persönlichkeit, wenn es darum geht, ihre Ziele zu verwirklichen. Muss man sagen, dass Ungarns Kulturleben damit heute wieder jenem gleicht hinter dem eisernen Vorhang?
Ich habe schon Meinungen gehört, dass das Schlimme ist, dass man noch mehr Angst haben muss und dass die innere Zensur noch besser funktioniert. Ich weiß, dass vor der Wende man schon mal freier gedacht hat, viel freier. Ich habe damals um die Wende herum oder kurz vor der Wende im damals ersten Goethe-Institut im Ostblock in Anführungszeichen in Budapest gearbeitet. Und da habe ich also mit sehr vielen Kulturschaffenden auch zu tun gehabt, mit ihnen zusammengearbeitet, gemeinsam Projekte entworfen. Und daher weiß ich, dass die Zeit um die Wende herum, kurz vor der Wende, viel freier war als heute.
Das war die ungarische Kulturwissenschaftlerin Magdalena Masowski in der Reihe Europäische Gespräche. Das war Reflexe mit Sabine Bitter.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.